Reisen.
Podcast.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, die Schulferien in NRW, die sind zu Ende und damit endet auch eine tolle Aktion hier bei uns im Domradio, nämlich die Aktion Meine Urlaubskirche. Da hatten Sie ja mitgemacht. Sie haben uns Bilder geschickt von Ihrer Urlaubskirche und haben uns auch geschrieben, was sie für Sie bedeutet. Und das haben Sie wirklich in überwältigender Zahl getan. Den ganzen Sommer lang haben Sie uns Ihre Kirchen vorgestellt. Und deshalb dreht sich heute bei uns in Domradio kurz vor Ende der Aktion alles nochmal um Ihre Kirchen und Reisen. Wir stellen Ihnen Urlaubskirchen unserer Hörer vor, die Sie uns geschickt haben. Kirchen, die wir selber für das Domradio besucht haben und von einer ganz besonderen Veranstaltung in St. Peter-Ording, wo wohl an diesem Wochenende die weltweit einzige Hüpfkirche zum Einsatz kommt. Die stellen wir Ihnen heute auch vor. Schön, dass Sie mitreisen. Heute machen wir in Domradio Reisen ja einen Streifzug durch all die Kirchen, die Sie uns geschickt haben im Rahmen der Urlaubsaktion Meine Urlaubskirche. Und Ihre Teilnahme war überwältigend. Über 200 Kirchen und Kapellen sind zusammengekommen, von der Eifel bis Japan, aus Europa, Amerika, Asien, Afrika. Von allen Kontinenten haben Sie uns Kirchen geschickt. Und heute wollen wir, kurz bevor die Aktion zu Ende geht, nochmal einige dieser Kirchen vorstellen. Ja, und das ist schwer. Welche sucht man da aus? Weil eigentlich sind alle gleich toll, finde ich. Und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit der allerersten an, die wir Mitte Juli vorgestellt haben. Und die allererste Urlaubskirche hat uns vorgestellt eine Hörerin, die heißt Beate. Und wo ihre Urlaubskirche steht, das erzählt sie uns hier selbst.
Wir fahren immer sehr gerne nach Salzburg und da sind wunderschöne Kirchen. In Elixhausen nahe bei Salzburg ist auch eine wunderschöne Kirche. Es ist ein ganz kleiner Ort und die Kirche ist einfach unheimlich, ja, gemütlich ist das falsche Wort, aber man fühlt sich darin einfach wohl, obwohl man jetzt vielleicht nicht der Typ ist, der viel zur Kirche geht. Das ist so ein bisschen Flair, die hat einfach einen unheimlichen Flair.
Ja, und diesen Flair bekommt Beate auch dann nicht ganz aus dem Kopf, wenn der Urlaub längst vorbei ist. Meine Kirchen bleiben einem einfach länger in Erinnerung. Und woran liegt das?
Ja, weil sie einfach von, ich sag mal, man hat die Zeit, man guckt einfach mal und wenn man dann irgendwas Schönes sieht, dann ist man doch ein bisschen mehr dafür zu interessieren. Ist einfach ein gutes Gefühl, sagen wir mal, ein richtig gutes Gefühl. Anders kann ich das nicht beschreiben.
Ach, ich finde, das hat sie ganz gut geschrieben. Ich zumindest kann es nachvollziehen. Wenn man im Urlaub eine schöne Kirche oder Kapelle sieht, dann fühlt man sich irgendwie einfach gut. Und deshalb nehmen wir sie gleich mit auf einen Wanderweg, an dem man gleich mehrere Kapellen auf einmal besuchen kann.
Domradio Reisen.
Urlaubskirchen sind ja heute das Thema in Domradio Reisen. Kirchen, die Sie uns im Rahmen unserer Sommeraktion Meine Urlaubskirche geschickt haben und Urlaubskirchen, die wir schon mal besucht haben. Und da nehmen wir sie jetzt mit auf einen Kapellenwanderweg. Die Wegkreuze und kleinen Kapellen am Wegrand gehören ja zu unserer Kulturlandschaft. Über Jahrhunderte wurden sie dort hingesetzt als Zeichen tiefer Frömmigkeit. Vor allem die Bauern waren es, die über all die Jahrhunderte auf ihrem Land solche Kapellen bauten. Meist, weil ein Unglück geschehen war oder eins verhindert wurde oder auch, weil ein Gelöbnis abgelegt wurde. Im österreichischen Großalltal, da stehen zahlreiche solcher kleinen und gut erhaltenen Kapellen nach wie vor in Privatbesitz und liebevoll gepflegt. Manche stehen etwas versteckt, andere prägen auf grünen Wiesen und Almen das Bild des Tales. Ein Wanderweg verbindet 11 dieser Kapellen und eine Broschüre mit Texten zu jeder Kapelle lädt zum Verweilen und Meditieren ein. Stefan Quielitz hat sich die Broschüre geschnappt und nimmt uns jetzt mit auf den Kapellenwanderweg im Großalltal.
Leihreitingkapelle, Bichelkapelle, Fieglerkapelle, Griesbichelkapelle, Schappachkapelle, so heißen sie die kleinen Kapellen im Großalltal. Mitten in den Blumenwiesen oder auch im hohen Schnee erzählen sie von jahrhundertealter Frömmigkeit. In Abständen von gerade mal 1-2 Kilometern reihen sie sich von Großaal aus das Tal hinauf bis ans Ende, bis zum Einstieg in den Nationalpark Hohe Tauern. Gut 17 Kilometer misst der Wanderweg, der die Kapellen miteinander verbindet. Die Skizze einer kleinen weiß-roten Kapelle vor einer strahlend gelben Sonne dient als Wegweiser.
Und ich habe das für eine gute Idee gefunden, jeder Kapelle einen Gedanken zuzuordnen, den man dann in der Ruhe der Kapelle lesen kann und dann mit auf den Weg nimmt. und beim Gehen dann für sich aufarbeitet oder was man immer dazu für ihre Gedanken dann für sich verinnerlicht.
Helga Zraunig ist die Wirtin des Almrösel-Hotels in Hütschlag, einem kleinen, beschaulichen Ort auf halber Wegstrecke des Kapellenwanderweges. Sie hatte die Idee zu diesem Weg. In einem kleinen Begleitheft mit Informationen zu jeder Kapelle und einer Wanderkarte hat sie 10 gute Wünsche formuliert, angelehnt an die 10 Gebote.
Ja, geboren wurde zuerst die Idee, dass ich die 10 Gebote in 10 gute Wünsche umformulieren wollte und gemacht habe, um den Menschen einen anderen Zugang dazu geben zu können. Dann auf meinem Weg, auf dem Jakobsweg, ist dann die Idee geboren, daraus einen Weg zu machen. Und zu Hause habe ich dann die Möglichkeiten gesucht und die haben sich in den Kapellen angeboten, die sehr zahlreich im Tal vorhanden sind.
Helga Zraunig will die Kapellenwegwanderer ermuntern, einmal Acht zu geben auf den eigenen Lebensweg. Ihre eigene Lebensgeschichte regte sie dazu an. Als Kind hatte sie mit Asthma zu kämpfen. Das Thema Gesundheit wurde zu ihrem Thema. Vor gut 10 Jahren absolvierte Helga Zraunig den Universitätslehrgang Gesundheit und Fitness. Das Thema ihrer Abschlussarbeit war ungewöhnlich: Religion und Gesundheit. Damals hatte sie schon die 10 Gebote in gute Wünsche umformuliert.
Wir sind jetzt da beim Fieglerbauern hier oben. Der liegt ein Stück oben im Tal. Man hat eine herrliche Aussicht. Die Kapelle ist der Mutter der Gnaden gewidmet. Sehr schön und neu renoviert. Wunderbarer Blumenschmuck rundherum. Also wirklich sehr, sehr gepflegt. Und da sieht man auch die Liebe der Besitzer zur Kapelle. Die Kapelle ist dem dritten Wunsch gewidmet. Du sollst den Tag des Herrn heiligen oder ich wünsche dir immer wieder, und das aber auch regelmäßig, Zeit zu finden für dich, wo du all das aufarbeiten kannst, was sich im Laufe der Woche oder der Tage angesammelt hat, und so einen heilsamen Tag für dich daraus zu machen.
Hier bei der Fieglerkapelle hat der Wanderer 4 sanfte Kilometer hinter sich. Aber natürlich gibt es auch kleinere Steigungen und Abstiege, wie es sie ja auch sonst im Leben gibt. Mit ihrer Idee zum Kapellenwanderweg konnte Helga Zraunig den Tourismusverband Großalt schnell überzeugen. Auch die Bauern machten mit, auch wenn man sich auf die Wegstrecke selbst nicht immer sofort einigen konnte. Und auch der örtliche Pfarrer, an dessen Kirche in Großal der Wanderweg beginnt, schrieb für jede Kapelle noch kleine Impulse zum Nachdenken in das kostenlose Begleitheft hinein.
Ja, dieses Stück Weg jetzt da den Bach entlang, der da so leise im Hintergrund plätschert, das ist ganz ein besonderes Stück Weg für mich. Ich kann es nicht erklären, warum. Er hat einfach was. Und man muss zwar zuerst einmal ein Stück Weg in Kauf nehmen, was nicht so ganz schön ist, aber dafür wird man hier wieder belohnt. Und so ist es im Leben auch oft.
Der Kapellenwanderweg über die Wiesen, an Bächen entlang, durch Dörfer hindurch, dient allein schon durch das Gehen der Gesundheit. Das immer erneute Eintreten in die kleinen, stillen Kapellenräume vermittelt zudem eine tiefere Art der Heilsamkeit. Die Impulse für ein achtsames Leben, die 10 guten Wünsche, helfen dabei. Klein sind sie, aber jede Kapelle hat ihren ganz eigenen Charakter. Und am Ende, oben im Tal, steht eine 11., die weiße Pertil-Kapelle, errichtet als Dank für eine glückliche Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg.
Die Dankbarkeit ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil für die Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit, glaube ich, ist wieder ein sehr wichtiger Teil für den Frieden überhaupt.
Der Kapellenwanderweg im Großaaltal. Stefan Quielitz ist ihn mit Helga Zraunig gegangen, die die Idee dazu hatte. Übernachten kann man gut auf halber Strecke in Hütschlag. Das ist eine alte Bergarbeitersiedlung. Heute ein stiller Ort, der durch den Tourismus nicht überrollt ist und daher auch den Titel Bergsteigerdorf tragen darf. Eine Auszeichnung für Dörfer in Österreich, die noch sehr authentisch sind. Informationen finden Sie auch im Internet unter kapellen-wanderweg.at. Urlaubskirchen, die gibt es ja nicht nur in der Ferne, die stehen jedenfalls von Köln aus gesehen oft fast vor der Haustür in der Eifel zum Beispiel. Und da hat uns Susanne Oster aus Viersen im Rahmen unserer Sommeraktion Meine Urlaubskirche geschrieben: Liebes Domradio, ich war letztens in der Bruder-Klaus-Kapelle Wachendorf. Das war so schön, dass ich diese Kapelle als meine Urlaubskirche einreichen möchte. Ja, haben wir gerne genommen und das Bild haben wir auch hochgeladen. Und Susanne Oster, die hat uns auch erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie diese Kapelle besucht hat.
Ich habe zufällig einen Artikel gelesen in der Kirchenzeitung von Aachen, dass die Kirchengemeinde in Krefeld eine Wanderung dahin anbietet, eine Besinnungs- und Wandertour. Ja, dann habe ich meinen Mann gefragt, ob er da Interesse dran hätte. Ich glaube nicht, dass er so wirklich weiß, auf was er sich eingelassen hat. Aber er sagte dann, ja, er hat daran Interesse und dadurch sind wir zu dieser Wander- und Besinnungstour gekommen.
Ja, und diese Besinnungstour, diese Wandertour war eine Tour mit Impulsen und Denkanstoßen bis hin zur Bruder-Klaus-Kapelle. Thema war, sich auf den Weg machen. Immer mal wieder wurde ein Stopp gemacht, um in die Landschaft zu gucken, ein Lied zu singen, zu beten, bis die Gruppe dann erstmals den Blick auf die Bruder-Klaus-Kapelle werfen konnte, die, weil sie so modern ist, ja ziemlich auffällt.
Ja, also von Weitem sieht es schon sehr bombastisch aus, muss man schon sagen, wenn man das sieht. Und innen drin ist ja ein Raum der Ruhe. Und an dem letzten Punkt davor hat er dann auch uns dazu eingeladen, den letzten Weg schweigend hochzugehen und das halt eben auch auf uns wirken zu lassen. Schon toll. Was man gehört hat, war eigentlich nur der Wind und die Vögel. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammen da hochgegangen.
Ja, und dann erst mal rein in die Bruder-Klaus-Kapelle, um diesen Raum auch von innen auf sich wirken zu lassen.
Da die ja innen drin ziemlich dunkel ist, nur mit diesen Glasperlen, so einzelne Lichtpunkte und oben die Öffnung, war das schon ein sehr imposanter Eindruck, ja.
So imposant, dass am Ende dieser Tour auch der Mann von Susanne Oster ganz zufrieden war mit dem Ausflug, zu dem sie ihn mitgenommen hatte.
Ganz zum Schluss vielleicht eher nicht, weil es doch eine anstrengende Tour war, aber zwischendrin hat es ihm gut gefallen, denke schon, ja.
Na Gott sei Dank. Unsere Domradiohörerin Susanne Oster aus Viersen war das mit ihrer Urlaubskirche. Das ist die Bruder-Klaus-Kapelle, die übrigens eine privat gestiftete und erbaute katholische Kapelle oberhalb der Ortschaft Mechernich-Wachendorf ist, also am Nordrand der Eifel.
Domradio Reisen.
Mit Helke Sikoni, hallo, und da geht es auch in der nächsten halben Stunde hier in Domradio Reisen weiter mit einem Streifzug durch Urlaubskirchen. Und da geht es ziemlich weit weg gleich. Wir nehmen Sie mit nach Hawaii. Nächste Station auf unserer Domradio Reise durch die Urlaubskirchen unserer Hörer ist nicht nur räumlich ziemlich weit weg, die ist auch schon eine ganze Weile her. 21 Jahre ist es nämlich her, dass unser Domradiohörer Helmut Neubauer aus Kirberg in der Nähe von Brühl auf Hawaii war. Und obwohl das schon so lange her ist, dieser Urlaub, erinnert er sich noch immer ganz genau an diese kleine schlichte Holzkapelle, die er dort gefunden hat und die direkt am Meer stand. Und in dieser kleinen Kapelle, da hat er nämlich hinter dem Altar ein Fenster entdeckt, durch das man aufs offene Meer rausguckt. Konnte. Und auf dieser Fensterscheibe war eine kleine Bibelszene eingraviert. Was ihn da genau fasziniert hat, das hat er uns selber so erzählt.
Ja, die Verbindung der Wellen, also des echten Seewassers und eben die Figuren, die eben sinnbildlich dargestellt wurden, dass Jesus übers Wasser läuft und Petrus so halb versinkt schon quasi. Ne? Diese Bibelszene, die kam mir dann so in Gedanken.
Ja, die Szene vom See Genezareth, also in der Jesus über den See seinen Jüngern entgegengeht und Petrus dasselbe tut, aber dann in Zweifel gerät. Dieses Bild mit den echten Wellen des Pazifischen Ozeans im Hintergrund, das hat ihn nachhaltig fasziniert.
Die hat mir so gefallen, dieses Bild durch die hintere Scheibe, wo man dann das wallende Meer sah, das echte Meer, und Petrus und Jesus auf über Wasser geht. Das war im Fenster selber eingraviert.
Ja, und wie gut, dass er damals ein Foto gemacht hat und das auch noch ausgedruckt, weil sonst könnte man sich an all das Schöne oft gar nicht mehr erinnern.
Ja, schöne Kirchen gibt es viele, ne? Da könnten wir ja stundenlang Bilder schicken, aber so Punkte, wo einem dann dazu in Erinnerung bleibt, das ist schon nicht so häufig. Ich werfe ja keine Fotos weg. Ich habe ja so viele Reisen schon gemacht und da habe ich auch erst mal suchen müssen. Das hat mich so begeistert, dass ich nach so und so vielen Jahren immer noch im Kopf habe, ne?
Ja, und wie gut, dass es noch Fotos gibt, die man auch ausdruckt und nicht nur auf dem Handy hat, die dann irgendwann mal verloren gehen. 1996, da war Domradiohörer Helmut Neubauer auf Hawaii. 21 Jahre später hat er uns von diesem ganz besonderen Moment in seiner Urlaubskirche erzählt. Dafür sagen wir Danke. Und wenn Sie die Kirche auch gucken möchten, können Sie natürlich alle Kirchen, die wir Ihnen heute vorstellen, gucken auf meine-urlaubskirche.de.
Domradio Reisen.
Auf unserer Domradioreise durch Urlaubskirchen nehmen wir Sie jetzt mit nach Tschechien, nach Kutná Hora, das frühere Kuttenberg. Das war eine Bergbaustadt. Das Silber brachte großen Reichtum. Noch heute ist von der Pracht viel zu sehen. Und am Rande der Altstadt, da steht ein Dom, der Schutzpatronin der Bergleute gewidmet ist. Eine außergewöhnliche gotische Kirche, die so manchen in Staunen versetzt. Selbst die Kölner ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die doch eigentlich genügend gotische Pracht gewohnt ist.
Wenn Sie mich persönlich fragen, ist das das schönste Gewölbe, das es überhaupt gibt?
Mehr Zustimmung und Begeisterung von Barbara Schock-Werner kann es eigentlich nicht geben. Das so gepriesene Gewölbe befindet sich in der Barbara-Kirche in Kutná Hora, zu Deutsch Kuttenberg. Dem Betrachter bietet sich ein mit Schlingen überzogenes Gewölbe. Sie scheinen sich aus den Pfeilern zu winden und emporzuranken. Sie geben dem Gewölbe eine ungeheure Bewegung.
Das ist schon ganz virtuos gemacht. Das ist so, als ob dieses Gewölbe mit seinem Rippenstern irgendwo um diese Pfeiler schwebt, ohne wirklich von ihnen gehalten zu werden.
Und Barbara Schock-Werner sinniert weiter, was ihr damaliger Kollege im Kopf gehabt haben muss.
Erstmal muss ich mir das ja vorstellen und dann muss ich es schablonieren. Das heißt, ich muss es so aufzeichnen, dass die Steinmetze, die da in der Werkstatt gehen, es schlagen. Und es muss so sein, dass wenn man es oben wieder zusammensetzt, auch tatsächlich passt. Und es passt hier. Wer sowas sich ausdenkt und schablonieren kann, ist ein absolutes Genie.
Mitte des 13. Jahrhunderts wurde im Umfeld eines Zisterzienserklosters in Sedlec, nahe der heutigen Stadt Kutná Hora, Silber entdeckt. Unter den ersten, die sich dann ansiedelten, waren deutsche Bergleute. Ein Gold- oder zutreffender gesagt Silberfieber brach aus. Immer mehr Menschen kamen, einzelne Siedlungen entstanden. Eine von ihnen nannte sich Kutná Antiqua, Alt-Kuttenberg. Ende des 13. Jahrhunderts wurde Kuttenberg unter dem böhmischen König Wenzel II. Zur königlichen Stadt mit Bergbaurechten erhoben. In dieser Zeit lieferten die Kuttenberger Gruben bereits ein Drittel der europäischen Silberproduktion. Dieser Reichtum machte die Stadt nach Prag zur zweitwichtigsten im Königreich Böhmen. Und diesen Reichtum wollte man auch zeigen, nicht nur in profanen, sondern auch in sakralen Bauten. Großes Vorbild war Prag und hier der Veitsdom. Und so ist es kein Zufall, dass die Barbara-Kirche, die der Schutzpatronin der Bergleute gewidmet wurde, architektonische Parallelen aufweist.
Die Bergleute, die hier sich eine neue Kirche gönnten, wollten natürlich sozusagen das Feinste haben, was es gibt, oder sagen wir das Anspruchsvollste. Und gaben einen richtigen Kathedralchor mit Chorumgang und Kapellenkranz in Auftrag.
Ganz klar, die wohlhabenden Kuttenberger wollten für diese Aufgabe keinen anderen haben als Peter Parler, den renommierten Leiter der Prager Bauhütte mit seinen Söhnen und seinen versierten Fachleuten. Allerdings, immer wieder musste der Bau durch kriegerische Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel die Hussitenkriege, unterbrochen werden. In den entscheidenden Bauphasen aber waren immer wieder bedeutende Baumeister tätig, die auch für das Kaiserhaus in Prag arbeiteten, wie Matthias Reißig und Benedikt Ried. Ried änderte übrigens den Kirchenbau radikal von 5 auf 3 Schiffe und schuf das großartige Maßwerkgewölbe. Monumental mit breiten Seitenschiffen präsentiert sich der Dom auf der felsigen Landzunge am Fluss Vrlice, ein Prachtbau in hoch- und spätgotischer Architektur. Von weitem fällt bereits das Dach mit 3 spitzen zeltartigen Einzeldächern auf.
Das hat natürlich auch statische Gründe, weil diese Zeltdächer dem Wind sehr viel weniger Widerstand leisten, als ob wenn da ein großes, riesenhaftes Dach aufgesetzt worden wäre.
Mit dem Rückgang der Silberförderung versiegte auch das Geld für den Weiterbau. Von Zeit zu Zeit wurden die Arbeiten fortgesetzt. Letztlich hat es über 500 Jahre gedauert, bis das Bauwerk 1905 vollendet wurde.
Der ungewöhnliche Dom der heiligen Barbara in Kutná Hora. Monika Lübschen hat die Kölner Dombaumeisterin, die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, dorthin begleitet.
Domradio Reisen.
Wir haben ja den ganzen Sommer über uns von Ihnen Urlaubskirchen schicken lassen, also Kirchen, die Sie im Urlaub besucht haben und die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. Bei dieser Aktion hat auch unsere Domradio-Hörerin Christel Kraft aus Köln-Niehl mitgemacht. Sie hat uns angerufen. Christel Kraft ist 79 Jahre alt und ihre persönliche Urlaubskirche steht in Berchtesgaden. Aber hören Sie selbst.
Also ich fahre schon Jahre nach Berchtesgaden. Und da hatte ich vor 6 Jahren, bin ich mal woanders untergekommen und da gegenüber ist sofort die Franziskanerkirche. Und da habe ich gedacht, kannst du morgen schon mal hingehen. Das ist nicht so weit. Und da ist auch direkt die Haltestelle. Und dann bin ich halt da gelandet für werktags mal und sonntags sowieso. Und dann habe ich das langsam kennengelernt.
Ja, und irgendwann bemerkte Christel Kraft dann neben der Haupteingangstür dieser Franziskanerkirche in Berchtesgaden eine alte Holztür. Und weil sie neugierig war, da hat sie mal reingeguckt in die Kirche und wen sieht sie? Einen Pfarrer. Der machte ihr ein Zeichen, dass sie ruhig reinkommen soll. Das ließ sich die Rentnerin nicht zweimal sagen und ging rein.
Da denke ich, Mensch, was riecht das hier so wunderbar nach frischem Heu. Und wenn man aus der Stadt kommt, ne, ich war so erstaunt, da sage ich, hören Sie mal, hier riecht es so nach Heu. Und dann musste der lachen und sagt, gucken Sie da, der große Karton. Und da bin ich da hingegangen und sage, meine Güte, voll mit Heu. Und guck so da rein und dann sehe ich da eine Katze drin. Die war da am Schlafen. Und da sage ich, da haben Sie ja eine Katze drin, wissen Sie das? Ja, natürlich, die ist jedes Jahr da.
Ja, und da war Christel Kraft natürlich ziemlich erstaunt, dass sich hinter der geheimen Kirchentür ihrer neu entdeckten Urlaubskirche Karton mit Heu und Katze verbarg. Und da hat sie natürlich weiter recherchiert.
Dann habe ich gefragt, können Sie mir nicht von dem Heu etwas schenken für den Kölner Dom? Und da guckte der mich an, sag ich, ja, ich wäre viel im Dom. Und für Weihnachten hätten die eine Hirtenmesse, dann wird das Jesukind rübergetragen in die Kapelle, Sakramentskapelle. Jetzt ist es inzwischen ein bisschen anders. Und da könnte ich von dem Heu dem Dompfarrer mitbringen. Da war der Dompfarrer Baske noch da, ne?
Ja, und der Pfarrer in Berchtesgaden, der war erstmal platt und dann hat er aber mit dem Kopf genickt. Und so kam es, dass die Kölnerin Christel Kraft Heu aus dem Karton der Berchtesgadener Franziskanerkirche mit in den Kölner Dom gebracht hat.
Und das habe ich dann dem Dompfarrer Basken mitgenommen und der hat gestrahlt, der hat sich so gefreut darüber.
Ja, ist doch eine schöne Urlaubsgeschichte von Christel Kraft aus Köln. Und damit hat sie auch natürlich einen Platz bekommen in unserer Meine Urlaubskirche Sommeraktion. Können Sie sich auch angucken. Die Kirche, die sie uns da mitgebracht hat, von der sie uns erzählt hat. Und auch in der zweiten Stunde von Domradio Reisen machen wir weiter mit unserem Rückblick auf unsere diesjährige Sommeraktion Meine Urlaubskirche. Die geht ja am Sonntag zu Ende. Viele Bilder von tollen Kirchen und schöne Geschichten haben sie uns geschickt. Viele Eindrücke und Momente konnten wir quasi nacherleben. Und leider können wir nicht alle, ich schätze mal 250 Einsendungen heute, vorstellen. Aber eine mehr oder weniger zufällige Auswahl soll stellvertretend Dankeschön sagen für alle, die mitgemacht haben. Und schön, dass Sie mitreisen.
Domradio Reisen.
Urlaubskirchenzeit in Domradio Reisen. Wir verlängern die Ferien ja noch ein bisschen, indem wir nochmal in Ihren Urlaubskirchenerinnerungen schwelgen, die Sie uns in den letzten 6 Wochen geschickt haben. Und hier ist jetzt mal wieder eine tolle Geschichte einer Domradio-Hörerin. Monika Schmelzer aus Pulheim bei Köln hat uns von dieser Kirche hier erzählt.
Meine Urlaubskirche, um die es hier geht, ist eine ganz kleine Antoniuskapelle auf einem Berg auf einer kroatischen Insel, auf der Insel Hvar.
Vor ein paar Jahren war Monika Schmelzer da im Urlaub und hatte eben Blick auf einen Berg, auf dem eine kleine Kapelle zu sehen war. Öfter hatte sie auch schon mal überlegt, ach, da würde ich gerne mal hochwandern.
Und irgendwann habe ich mich eben morgens auf den Weg gemacht, ganz früh morgens, noch vor Sonnenaufgang, weil es immer so heiß war. Also den Berg konnte man eigentlich nur besteigen, wenn es morgens noch kühl war. Und bin über einen kleinen Weg hochgelaufen, eben zu dieser Kapelle.
Ja, und als sie da im Morgengrauen so unterwegs war, da merkte sie, ja, das stimmt, der Weg ist das Ziel, weil er wurde zum Erlebnis.
So ein kleiner Trampelpfad durch so südländische Pflanzen, also eben ganz viele Pflanzen, die gut rochen, Rosmarin, Salbei, Lavendel. Und man geht immer höher, das Meer verschwindet immer tiefer unter einem, ne? Und der Berg wird immer, also man kommt irgendwie dem Himmel näher und hat zwei Bedeutungen, dem Himmel näher zu kommen. Ne? Also man kommt diesem blauen Himmel da im Mittelmeer näher. Aber für mich war dieser Weg auch echt so ein bisschen so ein Gespräch mit Gott zu machen da unterwegs.
Ein Gespräch mit Gott auf dem Weg hoch zu dieser kleinen Kapelle, ja. Und da kam Monika Schmelzer oben an und da musste sie feststellen, naja, so schön ist die Kapelle vor allem von drinnen eigentlich gar nicht. Aber das war eigentlich auch egal.
Also das Innere war auch nicht so wichtig, sondern die Lage einfach ganz einsam, mitten in der Natur, mit Blick weit über das Meer, mit Blick zur nächsten Insel. Das war im Grunde ganz, ganz großartig. Und dann ist diese Kapelle eigentlich nur so ein Ort, ne? So ein Ort, der vielleicht auch an den Heiligen erinnert, oder eine Kapelle. Kapellen, die immer auch besonders bezeichnete Orte Gottes sind. Also ich glaube, dass wir Gott überall finden können, aber vielleicht an solchen Orten besonders. Und das war wichtig.
Das ist so eine schöne Geschichte. Monika Schmelzer aus Pulheim bei Köln hat sie uns erzählt. Und von der sonnigen Küste Kroatiens geht es gleich ab in den Norden an die windige Küste von St. Peter-Ording. Wenn man mal auf der Seite unserer Urlaubsaktion meineurlaubskirche.de ein bisschen rumblättert, rumklickt, dann sieht man irgendwann auch eine Kirche, die sieht eigentlich aus wie so ein, ja, wie eine Bretterbude. Bei genauerem Hinsehen, da sieht man, die steht am Strand, die steht auf Stelzen und die hat eine Schiffsform. Und diese Kirche, die steht in St. Peter-Ording und da ist an diesem Wochenende was ganz Besonderes los. Die Kirche kriegt nämlich Besuch, aber nicht nur von Urlaubern, sie kriegt nämlich Besuch von zwei weiteren Kirchen. Und was da los ist, das erzählen wir Ihnen gleich.
Domradio Reisen.
Treffen sich eine evangelische, eine katholische Kirche und eine freikirchliche. Sagt die katholische zur evangelischen Kirche, boah, bist du aufgeblasen. Da sagt die evangelische Kirche zur katholischen, was willst du denn überhaupt, die trampeln doch alle auf dem Kopf rum. Ja, und was jetzt die beiden zur freikirchlichen Kirche sagen, das frage ich jetzt mal die Diakonin Andrea Streubier. Die hat das nämlich mitorganisiert, dass drei Kirchen nebeneinander am Strand in der St. Peter-Ording stehen. Denn da findet an diesem Wochenende das diesjährige Drachenfestival statt. Schönen guten Tag, Frau Streubier.
Moin Moin aus St. Peter-Ording.
Ja, was würde denn vielleicht die freikirchliche Kirche sagen? Haben Sie eine Idee?
Die freikirchliche Kirche würde sagen, wir sind eins. Es geht hier gar nicht um die Unterschiede. Es gibt ja nicht eine evangelische, eine katholische und eine freikirchliche Kirche, sondern wir sind die Ökumene hier am Strand in St. Peter-Ording. Wir kommen mit verschiedenem Hintergrund her, aber wir machen das hier gemeinsam. Genau, richtig.
Aber Sie müssen uns trotzdem mal erklären, wie sehen denn die drei Kirchen aus?
Okay, wir haben zwar wunderbare Kirchgebäude hier bei uns, aber wir haben gesagt, wir müssen da präsent sein, wo die Menschen sich im Sommer im Urlaub aufhalten. Und das ist in St. Peter-Ording, 12 Kilometer Strand. Und da brauchen wir einen Ort, wo wir verortet sind. Auf Stelzen gebaut steht es da, das Schiff. 10 Meter lang, 3,50 Meter breit. Ein Treffpunkt für ökumenische Veranstaltungen, mal zum Sonnenaufgang, mal zum Sonnenuntergang, mal für ökumenische Gottesdienste. Und in jedem Fall ein Spielgerät für Kinder und ein Ruheraum für Erwachsene. Steht einfach da am Strand als Einladung, genau das will die Kirche am Urlaubsort sein, eine Einladung, an Bord zu kommen.
Und diese Stelzenkirche, die steht ja immer da?
Die Kirche steht da gar nicht immer da. Die kann da nur stehen, wenn die Saison das zulässt. Jedes Mal im März, spektakulär, wird die Kirche an den Haken genommen von Tieflader und Kran und wird erstmal an den Strand gekarrt. Die Holzpfeiler, unsere Stelzen, die stehen immer da, aber die Kirche kommt mit den Gästen und mit der Saison wirklich an den Strand geflogen und gefahren. Dann wird sie verankert und sie bleibt jetzt genau zum Drachenfest noch und ein paar Wochen drüber hinaus, bis Ende Oktober, bis die Stürme und das Wasser ein bisschen dolle werden an der Nordseeküste und dann geht die Kirche zurück. Also eine mobile Kirche unterwegs am Strand in St. Peter-Ording.
Kommen wir nochmal zu der Hüpfkirche bzw. der Hüpfburg erstmal. Das ist eine Hüpfburg in Kirchenform oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist wirklich eine Kirche zum Aufpusten. Die hat einen großen Turm, da steht dieses wunderbare Schild drauf, tritt ein, die Kirche ist geöffnet. Und dann können die Kinder vorbei an den Turm über den Einstieg auf die Kirchenhüpfburg raufgehen. Und dann haben wir ganz große Lamellen, das sage ich immer, es ist anspruchsvolles Hüpfen, auch für ältere Kinder, sogar auch für Erwachsene, die ist ganz stabil. Und das ist in Kirchenform, es ist richtig ein Klinkerbau angedeutet. Wir haben einen großartigen Designer, der extra für uns in St. Peter-Ording dieses Projekt der Freikirche und der katholischen und der evangelischen Kirche gemeinsam entworfen hat. Und der Witz ist, dass auf der Kirche obendrauf die Originalfensterbilder der St. Ulrich-Kirche in St. Peter-Ording gedruckt werden oder gedruckt worden sind. Und wir können diese Fenstergeschichte abmachen, je nach Windrichtung und je nach Wärme. Haben wir in diesem Sommer nicht so viel gehabt, die Wärme. Aber man kann das Dach dann auch lüften und die Kirchenfenster öffnen, damit noch mehr Menschen reinkommen und bessere Luft kriegen. Da auf der Kirche wirklich, die man in Bewegung bringen kann, eine Kirchenhüpfburg.
Und eine Kirche ist ja vor ein paar Tagen per Post gekommen. Welche war das denn?
Das war die Ewigkeitskirche. Dies ist die Kirche zum Aufpusten. Die bläht sich nicht auf, sondern die macht genau das, was die anderen beiden ökumenischen Projektkirchen da auch machen. Die stellt sich dahin, wo die Menschen sind. Und das ist eine Kirche vom Projekt Ewigkeit. Da sind die Freikirchlicher drin, drum zu finden. Innen drin sind Bilder von der Natur und Bibelsprüche zugeordnet. Es ist ein kleiner Versammlungsraum. Der ist zu klein für unsere Gottesdienste, weil wenn wir Gottesdienste am Strand machen, kommen immer mehr Leute. Aber es ist Windschutz da drin und ein großartiger Raum in diese begehbaren Kirche zum Aufpusten, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wirklich über Gott und die Welt. Und das macht der freikirchliche Kollege da großartig mit seinem Team von der Ewigkeit.
Und Sie haben es schon angedeutet, auf der einen Seite ist das natürlich Spaß für die Touristen zum Gucken, aber was wollen Sie denn mittelfristig nachhaltig mit der Aktion erreichen?
Wir wollen die Menschen in Berührung bringen mit Gott, mit religiösen Themen, mit Alltagsthemen. Wir wollen als Kirche da präsent sein, wo die Menschen sich aufhalten und wollen sie ernst nehmen und ein Stückchen begleiten mit ihren Fragen auch, die sie haben. Und wir machen immer wieder Veranstaltungsimpulse als Angebot, um zu sagen, kommt mal, schaut mal rein bei uns, guckt mal, ob ihr was kriegen könnt und fragen gleichzeitig die Menschen, hey, was sucht ihr eigentlich? Und daraus entsteht aus diesem Wechselspiel von, was erzählen die Leute und was denken wir uns, was brauchen die Menschen hier, daraus entsteht erst das Programm.
Andrea Streubier, Diakonin in St. Peter-Ording, hat uns erzählt, was Urlauber am Strand spirituell alles bewegen können an diesem Wochenende in St. Peter-Ording. Noch bis Sonntag wird da das Drachenfestival stattfinden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Wollen wir noch den ökumenischen Gottesdienst sagen am Sonntag? Das wäre doch toll, wenn wir da die Freikirchler, die Katholiken, die Evangelischen und vor allen Dingen die Menschen, die gar nicht mehr so viel mit Kirche zu tun haben, einladen. Um 11 Uhr gibt es auf dem neben dem Kirchenschiff einen Freiluftgottesdienst. Richtig schön mit dem Himmel verbunden draußen. Und da laden wir alle Menschen ein, die nach St. Peter-Ording kommen wollen oder die zufällig gerade da in Urlaub sind oder in der Kur. Da machen wir um 11 Uhr einen Gottesdienst auf dem Eventgelände, so heißt das Gebiet, am Ordinger Strand. Und wenn das Wetter uns nicht lassen sollte, geht dieser ökumenische Gottesdienst in die kleine St. Nikolai-Kirche. Die befindet sich schützend hinterm Deich auf einer kleinen Warft. Herzliche Einladung.
Und ich drücke die Daumen, dass das Wetter hält. Dankeschön. Die nächste Urlaubskirche auf unserer Station, die stammt von Johannes Shimizu aus Neuss. Er war schon mehrfach in Japan, auch weil er japanische Wurzeln hat. Und seine Lieblingsurlaubskirche ist die Ohura-Kirche in Nagasaki. Ihm gefallen die bunten Fenster. Sie lassen die eigentlich dunkle Kirche heller und schön bunt erscheinen, sagt er. Und außerdem gefällt ihm die Muttergottesstatue dort, weil sie in Japan eine besondere Rolle spielt.
Das Besondere daran ist, dass es in Japan im Grunde in jeder Kirche gibt es eine Marienfigur und meine Erfahrung hat dann auch gezeigt, dass japanische Katholiken eine sehr starke Marienfrömmigkeit haben und das zeigen sie auch von außen. Also sie beten den Rosenkranz täglich und darauf legen sie einen sehr großen Wert.
Ja, und da hört man schon raus, es ist nicht nur die Kirche an sich, die Johannes Shimizu an seiner Lieblingsurlaubskirche fasziniert. Es ist auch die Rolle, die katholische Kirche, die das katholische Leben in Japan spielt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten es die Christen sehr schwer in Japan. Sie wurden verfolgt und gekreuzigt.
Am Ende, als die Christenverfolgung dann auch beendet wurde, bauten dann französische Priester so Ende des 19. Jahrhunderts nach der Christenverfolgung in Nagasaki die erste Kirche in Japan. Und das ist dann auch die Ohura-Kirche, von der ich jetzt erzählt habe. Sie ist 26 Märtyrern gewidmet, die 1597 dann auch in der Stadt gekreuzigt wurden.
Ja, und das macht diese Kirche so besonders für Johannes Shimizu. Sie haben uns viele Urlaubskirchen in diesem Sommer geschickt und deshalb stellen wir Ihnen nach den Nachrichten noch ein paar davon vor.
Domradio Reisen.
Ja, und ich reise gerade mit dem Cursor, mit dem Klick durch Ihre Urlaubskirchen, meineurlaubskirche.de. Da kann man sich ja die ganzen Bilder angucken. Und nicht nur das, man kann die ja auch liken. Und wer bis heute Nacht die meisten Likes hat, der gewinnt ja am Sonntag, wird das bekannt gegeben, wer dann die meisten Stimmen hat. Derjenige gewinnt einen Domradio-Film, einen Drohnenflug. Da kommen wir mit der Domradio-Drohne dann über die Heimatgemeinde, über die Heimatkirche. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie viele Klicks, wie viele Likes, denn die Kirche hat, die wir Ihnen gleich vorstellen, die liegt in Neuseeland und die hat nur, Moment, 12 Likes. Jetzt hat sie 13. Weil das ist wirklich eine tolle Kirche. Also gucken Sie mal drauf, liken Sie. Es gibt auch schon einen Favoriten, da zeichnet sich schon was ab. Können Sie ja auch gucken auf der Seite, wer das ist. Da gebe ich Ihnen nachher schon mal einen Tipp. Wenn wir in diesen Wochen der NRW-Sommerferien von den Urlaubskirchen unserer Domradiohörer berichtet haben, dann hat das ja den Nebeneffekt, dass man auch ganz viel erfährt über deren Reiseziele. Rainer Schmitz, der hat bei unserer Sommeraktion Meine Urlaubskirche mitgemacht, hat ein Foto von seiner Kirche geschickt und bevor wir über diese Kirche sprechen, erzählt er uns erstmal, was für eine tolle Reise er überhaupt unternommen hat und was das mit seiner Familie zu tun hatte.
Mein Sohn lebt in Australien, weil meine Schwiegertochter auch eine Australierin ist. Da haben wir die besucht. 3 Monate sind wir dann in Australien, Neuseeland, in anderen Ländern gewesen. Waren natürlich erstmal bei der Familie. Und weil meine Tochter auch ein Jahr in Neuseeland war und uns dermaßen vorgeschwärmt haben, haben wir uns gesagt, dann wollen wir das Abenteuer auch mal starten. Wir haben dann ein Wohnmobil gemietet und sind quasi über beide Inseln gefahren. Und haben uns so Neuseeland angeguckt, das Abenteuer Neuseeland.
Ja, und das war ein Erfolg. Die beiden waren nämlich absolut begeistert von der Landschaft.
Wir saßen an einem See, relativ am Anfang der Reise, und haben dann da abends einen Schluck getrunken. Und meine Frau, also die war ganz, ganz gerührt hier von dieser Situation, von dem See, von der Möglichkeit. Also das war schon was ganz Besonderes.
Ja, und genau an diesem See, an dem ehemaligen Gletschersee Lake Te Kapo, da stand dann auch die Urlaubskirche von Rainer Schmitz, die Church of Good Shepherd, also die Kapelle vom Guten Hirten. Ein Sightseeing-Muss für alle Neuseeland-Urlauber.
Diese Kapelle vom Guten Hirten, die ist eines der Punkte, die muss man gesehen haben. Die ist also dann im Prinzip etwas erhöht. Man sieht erstmal den See und im Hintergrund die Berge. Und das Besondere an der Kapelle ist, normalerweise hat man ja einen Altar und ein Altarbild. Aber das Altarbild dieser Kapelle ist ein Riesenfenster. Man schaut also in das Panorama der Berge und das Einzige, was auf dem Altar steht, ist ein Kreuz. Man steht und guckt quasi in Gottes Gestalt hier und in das, was Gott hergestellt hat, diesen großen Berge. Und man sitzt dann im Prinzip auf der Bank und guckt auf dieses Panorama. Sehr schöne Atmosphäre.
Ja, und ist doch toll, wenn einem ja so eine kleine besondere Urlaubskirche auch noch nach dem Urlaub im Gedächtnis bleibt.
Eigentlich ist das auch für mich also ein ganz besonderes Bild, natürlich die Situation dann. Dieses Panorama, also ich könnte jetzt mal wegen Christchurch ein Bild, was natürlich nach dem Erdbeben dann zerstört wurde und das auch einen bestimmten Symbolcharakter hat. Aber das war eigentlich jetzt nicht nur in Neuseeland, wir waren ja vorher auch eine längere Zeit lang in Australien. Also das ist eigentlich das Bild, was mich am meisten gerührt hat.
Rainer Schmitz war das zu seinem persönlichen Abenteuer Neuseeland. Er hat mitgemacht bei unserer Sommeraktion Meine Urlaubskirche und das können Sie jetzt leider nicht mehr. Aber Sie können mitstimmen, wer denn am Sonntag als derjenige mit den meisten Likes auf seinem Foto gekürt wird. Reden wir gleich nochmal drüber in Domradio Reisen.
Domradio Reisen.
Sie haben uns in den letzten Sommerwochen viele Bilder und Geschichten von Ihren Urlaubskirchen geschickt. Das war echt toll. Wir haben oft in der Redaktion gesessen und gesagt, nee, guck mal da, wie schön und ach, was für eine Geschichte. Denn sie haben ja auch Texte dazu geschrieben, da war mal Besinnliches, mal Lustiges dabei und eine sehr berührende Geschichte, die hat uns Stefan Riedler aus Lübeck erzählt. Stefan Riedler war lange zweite Organistin in einer schönen Kirche in Lübecks Innenstadt in St. Marien. Dann hatte sie Bandscheibenvorfälle, eine Infektion kam dazu und am Ende war sie vom Hals abwärts gelähmt und das ist sie auch bis heute. Sie sitzt jetzt im Rollstuhl, kann auch ihre Arme nicht bewegen und auch nicht mehr Orgel spielen. Das macht sie natürlich sehr traurig und trotzdem hat sie in einer anderen Kirche in Lübeck ihren Lebensmut wiedergefunden, nämlich im Lübecker Dom. Die Gemeinde in St. Marien wurde ihr nämlich irgendwie zu oberflächlich und sie wechselte.
Weil mir das andere einfach zu hochtrabend war und ich konnte ja nicht mehr Orgel spielen und so. Eine Nachbarin, die hat mich dahin gebracht und ich kam da rein und habe gesagt, ja, das ist es. Warm. Dort wird nicht gedrängelt, auch wenn zum Abendmahl vorgegangen wird. Da wird dann auf Rollstuhlfahrer geachtet. Die dürfen selbstverständlich nach vorne. Nicht jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist Wahnsinn. Das müssen Sie erleben.
Der Lübecker Dom ist übrigens der erste große Backsteinkirchenbau an der Ostsee und mit 130 Metern Länge eine der längsten Backsteinkirchen. Ganz besonders ist für Stefanie Riedler aber gar nicht die Kirche als Bauwerk, auch nicht nur die Gemeinde, also die Menschen geworden, sondern ein Kreuz, das sogenannte Triumphkreuz. Ein sehr auffallendes 17 Meter hohes Kreuz des Lübecker Künstlers Bernd Notke.
Diese Blätter, die da an Jesus hochgehen, von unten und dann am Kreuz da hoch. Und das ist, das Leben siegt über den Tod. Also das ist für mich so wunderschön. Da sitze ich manchmal stundenlang vor.
Ja, und weil ihr das so viel gibt, dort einfach zu sitzen, ist Stefanie Riedler unheimlich froh, dass sie trotz ihrer Lähmung noch mobil ist mit ihrem elektrischen Rollstuhl und einer Pflegekraft. Da schafft sie es, gut in den Lübecker Dom zu kommen. Und auch zu Hause läuft bei ihr alles über Technik.
Und ich kann hier meine Geräte bedienen, Licht an- und ausmachen, Fernseher an- und ausmachen. Habe einen Rollstuhl, den ich mit dem Kinn bediene. Also das sieht aus wie ein Joystick. Und damit kann ich meinen Rollstuhl bedienen.
Eine besondere Frau mit einer besonderen Geschichte, würde ich sagen. Sie hat mitgemacht bei der Aktion Meine Urlaubskirche bei uns im Domradio. Und sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Und Sie können sich natürlich auch den Lübecker Dom angucken auf meine-urlaubskirche.de. Und mit dieser kleinen Auswahl all ihrer vielen schönen Urlaubskirchen geht unsere Domradio-Reisesendung zu Ende. Sie können sich alle Kirchen und Texte dazu angucken im Internet auf meine-urlaubskirche.de. Und da können Sie nicht nur gucken, Sie können auch klicken bzw. liken, denn Sie können bestimmen, wer am Sonntag gewinnt. Morgen am Samstag, da wird einer erstmal das letzte DAB Plus Radio gewinnen. Wer das ist, bestimmen wir bzw. das Los. Aber wer am Sonntag den Hauptgewinn bekommt, das bestimmen Sie. Die Kirche mit den meisten Likes gewinnt. Und es gibt auch einen Spitzenreiter schon. Das zeichnet sich was ab. Ich sage Ihnen aber gar nicht, wer. Ich will Sie nicht beeinflussen. Ich sage nur so viel. Sie haben noch bis heute Nacht Zeit zu liken und Ihren Favoriten dem Hauptgewinn zuzuliken, kann man sagen. Und dann, der Hauptgewinn ist ein Film von der eigenen Heimatgemeinde. Wir kommen Sie besuchen und machen dann den Film mit unserer Domradio-Drohne. Der gute Blick von oben sozusagen. Ich wünsche allen vielen Glück, sage an dieser Stelle danke fürs Mitmachen. Irgendwie schade, dass die Sommeraktion vorbei ist, aber die Urlaubskirchen, die bleiben ja. Da können wir ja immer weiterhin reingehen. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.